Lehrertalk. Nach den kurzfristigen Tipps aus Teil 1 geht es heute um die nachhaltige Motivation. Wie analysiere ich meinen Ist-Stand mit der Tortendiagramm-Methode? Wir sprechen über smarte Ziele, echte Fehlerkultur und die heikle Frage: Darf man eine Klasse abgeben, wenn es nicht funktioniert? Dazu diskutieren wir, warum kollegiale Hospitation so oft scheitert, obwohl sie so viel bringt. Viel Spaß beim zweiten Teil.
Lehrertalk.
Da fehlt übrigens Kaffee trinken noch, ne? Kaffee holen.
Bei mir ja.
Ja, ich glaube, es ist doch vielleicht auch super hilfreich, sich erstmal zu fragen, warum ist das eigentlich so, ne, dass ich so unmotiviert bin? Ne? Woran liegt das?
Ja, gut, aber das ist natürlich eine sehr individuelle, deswegen hätte ich vielleicht am Anfang sagen sollen. Es gibt natürlich so ein paar Dinge, die lassen sich auf viele Lehrer übertragen,
ja,
aber das
schon.
Ist ja sehr, sehr individuell. Also ich würde zum Beispiel sagen, häufigste ist erstmal Probleme mit Schülern oder so.
Ja.
Oder wenn man an eine Schule kommt, was für eine technische Ausstattung es gibt.
Ja.
Also wenn einen die Realität einfach einholt.
Ja.
Ne? Also ich bin an die Schulen gekommen und habe praktisch von der Technik, also einfach mach's mal bei Technik, kann man ja auch die Entwicklung sehen, zwischen Matrizendrucker und Overhead-Projektor bis zu überall sind Smartboards und Tablet-Klassen und so, habe ich alles schon irgendwie so durch und
Matrizendrucker, echt jetzt?
Ja, ja.
Geil.
Ja, ja.
Das ist an mir vorbeigegangen, muss ich sagen.
Und
wirklich
und
jetzt
so,
mal?
Ja, 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 ja. Und
wie alt bist du denn?
Das ist einfach nee, die Schule. Das ist,
ja, ja,
das ist die falsche Frage. Nicht wie alt bist du, sondern wie alt ist die Schule? Ja, und auch Räume, ne? Also wie sind die Räume drauf? Wie ist das Gelände drauf? So, das gibt's ja, ja auch alles. Aber ich denke mal, der erste große Faktor ist der Schüler, ne? Unterrichtsstörungen zum Beispiel, haben wir
ja
auch übrigens eine Folge zugemacht.
Total.
Und wenn ich da nicht mit einer Klasse connecten kann, dann macht es mir keinen Spaß. So, das
ja
ist, würde ich sagen, der häufigste Grund.
Ja.
Es gibt aber sicherlich auch noch andere, sei es die Korrekturen, die,
ja,
die Ballungen in den Zeiten. Wir haben ja schon mal gesagt, wir beide empfinden immer Dezember und Mai, glaube ich, als sehr anstrengend.
Ja.
Was mit dem Abitur und ganzen Weihnachtsgeschichten mit zu tun hat und den Klausuren und so.
Ja.
Das wird aber an anderen Schulen anders sein. Manche haben vielleicht eher, und vielleicht haben die Sportlehrer eher so eine Art Sommerbelastung, weil sie dann die ganzen Sportturniere planen müssen und so weiter und so fort. Oder eine schlechte Stimmung im Kollegium oder
ja
eine schlechte Schulleitung. Ich glaube, Schulleitung hat einen großen, großen Einfluss. Also oder. Und aber auch das Privatleben, ne? Wie kriegt man das hin?
Ja.
Deswegen wollte ich da jetzt nicht so eine Riesenanalyse draus machen. Da muss jeder in der Tat, auch da gibt es Analyseinstrumente, dass man sich mal sein eigenes Tortendiagramm macht,
ja,
und mal überlegt, okay, wie viel, sagen wir mal, die ganze Torte ist die Motivation, was hat mir alles was von meiner Torte weggegessen? Und dann kann man das in Prozenten vielleicht auch hinmachen. Ne? Man sagt man, okay, die Schulleitung
hast du eine
hat
App
mir
für entwickelt? Jetzt musst du sie noch nennen, dann machst du große Werbung. Klingt gerade so technisch.
Ja, das, nee, leider nein. Leider nein. Das ist nur
Torte. Meine Güte. Ja, okay, erzähl weiter. Ja, sorry. Leute, wenn ihr hier zuhört, ihr könnt vorspulen. Man kann es auch einfach sich fragen, warum bin ich unmotiviert? So, okay,
genau.
Mach weiter mit
deinen
Prozenten.
Ja, also dass man sagt, okay, 10% hat mir die Schulleitung irgendwie genommen, weil in der Situation so und so haben die einen Spruch gemacht oder das und das eingefordert und mir noch mehr Arbeit gegeben und so. Und dann kann man sagen, okay, 40% ist die Klasse XY, ne, 7F, wie auch immer, ja.
Ja.
Oder der Kollege Max Mustermann, oder. Und dann kann ich
ja
mir meine eigenen Torten zusammen, und dann suche ich mir das größte Tortenstück raus und versuche das als erstes irgendwie zu verändern. Ne?
Ja, oder eben eins, was ich vielleicht auch kurzfristig ändern kann. Ne? Das Größte kann ich ja vielleicht gar nicht unbedingt immer ändern.
Ich muss natürlich aber auf allen Ebenen arbeiten.
Ja.
Ne? Ich muss die kurzfristigen, das, was wir gemacht haben, und dann muss ich anfangen, weil es sind ja viele Jahre, in denen wir arbeiten.
Genau.
Und darin liegt, glaube ich, auch für viele Leute auch ein Faktor. Ne? Wenn das Leute 30, warte mal ganz kurz. Wenn Leute 30 Jahre im Beruf sind, haben die natürlich eine ganz andere Motivation als die Leute, die in den ersten 10, ersten 5 Jahren sind.
Ja.
Und die müssen sich das natürlich anders fragen. Und deswegen müssen wir, glaube ich, immer diese Schritte überlegen. Okay, wo liegt meine Motivation? Ne? Erstmal eine Ist-Zustand-Bemessung.
Ja.
Was hat mir was von meiner Torte weggefuttert? Und dann gehe ich kurzfristig, mittelfristig, langfristig.
Ja, genau. Ich fand es einfach nur wichtig, das zu sagen, weil viele Punkte, die passen dann ja gar nicht mehr. Das, was du genannt hast, Mini-Erfolge, Feedback, Lehrervision, Methoden, das passt ja nur, wenn mein Problem auch darin liegt. Also jeder muss sich erstmal fragen, wo habe ich jetzt eigentlich hier eine Baustelle? Ne? Also bei mir ist zum Beispiel das mit den Methoden, was du gesagt hast, spricht mich total an. Warum? Weil ein großes Tortenstück, was ich habe, ist einfach Langeweile. Ja?
Mhm.
Ich muss schon wieder das gleiche Thema unterrichten. Gut, ich habe andere Schüler und die verstehen es anders, aber schon wieder muss ich das gleiche Thema unterrichten. Und jetzt kommt schon wieder das neue Schuljahr und dann kommt schon wieder und dann, selbst wenn was Neues kommt, denke ich manchmal, ach ja, schon wieder eine neue Methode, irgendwie eine neue Methode, die wir umsetzen sollen, oder eine neue App, die wir benutzen sollen, oder ein neues Board, was wir kriegen, oder was weiß ich, ja. Also, da irgendwie so die Laune hochzuhalten, finde ich sehr wichtig für mich. Und deswegen hat mich das angesprochen, was du da gesagt hast. Aber das funktioniert, glaube ich, nur, sich da Ziele zu setzen, kleine Ziele zu setzen, wenn man erstmal wirklich so ehrlich ist und sich bewusst macht, was sind meine Tortenstücke, die da irgendwo von wem weggeknabbert werden. Und das muss man ja auch nicht unbedingt alleine machen, ne? Das kann man ja auch im Austausch machen mit anderen Kollegen, ne?
Wie wir jetzt zum Beispiel. Ja, das kann aber, genau, wie wir es machen, aber es ist genauso, dass man sich auch überlegen kann, vielleicht gibt es auch jemanden, der die ganze Zeit an meiner Motivation nagt und der sitzt mir gegenüber. Im Lehrerzimmer zum Beispiel.
Du sitzt mir gerade gegenüber. Jetzt hast du es einmal endlich gesagt. Okay, ich habe es verstanden. Gut.
Nein.
Nee, was meinst du? Und dann spricht man das mal an. So wie wir es letztes Beispiel, Mal genau. gesagt haben, dass man sich einfach mal auch mal traut, Dinge anzusprechen. Oder vielleicht muss man sich manchmal, weißt du, ich bin auch mittlerweile, früher habe ich gedacht, man muss immer alles irgendwie regeln und klären und irgendwie alles ansprechen. Und mittlerweile habe ich da auch ein bisschen meine Meinung geändert und habe gedacht, ja, soll man versuchen und sich überlegen, das wäre natürlich schön, aber vielleicht funktioniert es auch nicht immer und manchmal muss man einfach auch lernen, damit zurechtzukommen oder oder auseinanderzugehen. Ne?
Also, ja, das hatte ich neulich auch. Neulich hat sich eine Kollegin in eine Diskussion, also in ein Gespräch von mir eingemischt, von außen, und da denke ich mir, ey, was willst du eigentlich? Was mischst du dich an? Das ist weder deine Sache, noch geht's um dich.
Mhm.
Geht auch nicht um deine Klasse. Was willst du?
Was so, hast du gemacht?
Habe ich gedacht.
Hast du sie angeschrien?
Nein, ich habe es gedacht. Ich habe es genau, einfach mal anschreien. Nein, ich habe gedacht, das waren so meine Fragen, aber ich habe es dann auch einfach in dem Fall einfach über mich in der Tat ergehen lassen, habe die kurz labern lassen und dann gedacht, okay, zur Seite und war nicht wichtig in meinem Leben. Ja. So, ne? Und wenn es wichtig in meinem Leben wird, ne, wenn es ein Tortenstück wäre, dann würde ich was tun.
Ja,
aber wenn ich merke, es ist nicht mein Tortenstück, dann kann sie ruhig die Krümel futtern.
Ja. Ja. Schönes Bild. So, jetzt darfst du aber endlich zu deinen mittelfristigen Zielen. Hast du ja gesagt,
aber du hast einen wichtigen Punkt. Ne? Du hast einen wichtigen Punkt erstmal, dass man sagt, man muss natürlich erstmal eine Selbstanalyse machen. Eine ehrliche, ne, so eine Ist-Bestand, das nochmal, bevor wir zum Mittelfristigen kommen, denn ich habe natürlich jetzt den Fokus gewählt, so mehr schulisch. Wenn es irgendwo anderweitig ist, ja, dann muss man da natürlich andere Wege finden. Mhm. Ne?
Klar.
Wichtig finde ich immer, Ziele zu definieren.
Smarte Ziele?
Ja, weiß ich nicht. Ist bestimmt hipper Begriff, ja, aber ich habe jetzt eher so ans Fitnessstudio gedacht.
Ach so.
Wir sind ja hier bei den sprachlichen Bildern.
Ja.
Ich muss mir ja jetzt nicht sagen, ich will jetzt die, ich weiß jetzt gar nicht, ich bin ja nicht, ich muss ja nicht sagen, ich will 100 Kilo schaffen, bei was auch immer, ja. Sondern das ist ja ein Ziel, was einen ja wahrscheinlich erstmal demotiviert. Sondern muss eben ganz kleine Ziele skalieren, dass man sagt, okay, in der Woche plus eins, in der Woche nochmal plus eins und in der Woche nochmal plus eins. So.
Ja.
Und das muss auch irgendwie messbar sein. Das heißt, ich muss mir Ziele stecken, die messbar sind. Und das kann jetzt bei dir sein, dass du zum Beispiel sagst, fühlte ich mich jetzt noch 5 Tage in der Woche in Langeweile?
Ja.
Oder sind es nur noch 3?
Ja.
Und mein Ziel ist 2 zum Beispiel.
Ja.
Für dieses Jahr. Und dann nächstes Jahr ist es 1. Und dann, ne? Also, dass man das messen kann und aufteilen kann und überlegen kann, ne?
Ja.
Dass man auch, es hat natürlich auch einen Einfluss, ne? Also, wenn ich mit den, wenn ich meinen Job, meine Sachen nicht so gut mache, dann muss ich ja auch mit meinen Fehlern gut umgehen können, ne? Und, diese ganzen Labereien, die wir unseren Schülern sagen, auch mal auf uns selber anwenden. Wenn wir sagen, Fehler als Lernchance, ja, dann muss ich das auch auf mich bewerten und beziehen.
Ja.
Warum soll das nur dem Schüler gelten?
Ja.
Das muss auch auf mir gelten.
Klar.
Also muss ich mir natürlich Gedanken machen und sagen, hey, heute hast du mal ordentlich die letzten 3 Wochen habe ich mal ordentlich Mist unterrichtet. Ja, das ist dann halt so. Und dann muss man eben dazu auch stehen und dann kann man das auch so wie beim Wegwischen und sagen, ja, jetzt versuche ich es anders.
Mhm. Ja, stimmt.
Kannst du das nachvollziehen?
Ja, kann ich nachvollziehen. Also Wegwischen finde ich auch gut, fällt mir gerade spontan ein. Ich hatte mal eine Kollegin, die hat eine Klasse aufgegeben. Einfach so. Fand ich irgendwie hat mich sehr beeindruckt. Es war eine ältere Kollegin, die ist jetzt auch mittlerweile schon in Pension, darum geht es auch gar nicht, sondern es geht darum, dass ich das beeindruckend fand, dass man diesen Schritt einfach auch gehen darf, dass es okay ist. Ne? Und weil die war, also es ist jetzt überhaupt nicht so, dass ich da irgendwie gedacht habe, ich habe in keiner Sekunde gedacht, die ist da jetzt irgendwo gescheitert oder so, weil das ist eine gestandene Lehrerin, gewesen, die sehr erfolgreich war und die einfach eine Klasse hatte, was nicht gepasst hat. Und das hat sie auch mir so kurz erzählt, das war jetzt kein großes Thema, aber das war dann einfach eine Entscheidung gemeinsam mit der Schulleitung, dass da ein Lehrerwechsel innerhalb des Schuljahres stattfindet.
Ach so, ja, innerhalb
des Schuljahres.
Weil ich wollte gerade sagen, ich habe auch schon mal gesagt, ich würde gerne mal eine andere Klasse wieder haben.
Ja.
Das ist ja dann auch eine Form davon, zu sagen, wir connecten nicht, soll mal wer anders machen. Innerhalb des Schuljahres ist natürlich schon eine Nummer.
Ist eine richtige Nummer. Ich habe es auch noch nie zuvor und auch nicht danach gehört oder erlebt. Das ist natürlich auch super, super selten. Aber ich fand es wirklich, auch wenn es jetzt komisch klingt, für mich war das positiv, weil natürlich auch das Gesamtbild ist. Eine erfolgreiche, gestandene, smarte Kollegin, die einfach ehrlich ist und diesen Schritt dann geht und sagt, das funktioniert jetzt hier gerade nicht. Wir brauchen einen Wechsel. So, ja. Ich meine, das ist ja im Fußball ständig so, ne? Dass der Trainer dann auch mal die Mannschaft wechseln muss. Und die sind ja nicht unerfolgreich mit einer anderen Mannschaft vielleicht, ne? So, ne?
Mhm.
Genau, und da war der Begriff smart wieder, das, was du erzählt hast. Ich habe das dann ja so irgendwie so, es kommt ja aus dem, also viele werden das kennen. Du hast es bestimmt auch schon mal gehört. Das passt, also ich will es einfach nur der Vorständigkeit, aber ich habe es gerade eben noch mal schnell nachgeschlagen. Das passt wunderbar zu dem, was du gesagt hast. Das ist so ein Begriff aus dem Management, dass Ziele immer smart sein sollten. Smart steht für spezifisch, messbar, erreichbar und relevant und terminiert. Das ist so die Definition von smarte Ziele.
Ach du meine Güte.
Ja.
Das war eine Abkürzung. Ja. Ich habe mich schon gewundert.
Deswegen, also es ist mir, weil du da jetzt kamst mit, man muss Ziele formulieren und wie man das. Und, aber ich meine, auch wenn das so ein bisschen trocken und theoretisch klingt, ich finde das wirklich extrem hilfreich, muss ich immer sagen. Auch wenn das häufig so belächelt wird. Ich hatte auch mal so eine Lehrerfortbildung und dann saßen wir da alle zusammen und dann kam so ein Typ und hat gesagt, ja, wenn ihr als Lehrer irgendwas macht und so, dann formuliert das Ziel doch bitte smart. Und ein smartes Ziel ist so und so. Und alle waren mega genervt, ne? Ich verstehe das gar nicht. Mhm. Da könnten wir eigentlich auch mal drüber reden. Warum sind dann eigentlich immer alle total genervt? Das ist doch wirklich sinnvoll. Das war eine sinnvolle Fortbildung. Und es ist sinnvoll, smarte Ziele smart zu formulieren oder Ziele überhaupt smart zu formulieren.
Ich könnte mir vorstellen...
Ja, und ich will mich nur kurz mal auslassen darüber, ne? Und trotzdem ja, sind alle immer gleich so genervt und sagen so, oh Mann, ey, komm du mir mit meinen smarten Zielen und so, was willst du mir jetzt hier erzählen und so, ne? Ich will einfach meinen Job machen und so, ne? Oder will einfach hier halt unterrichten. Was, jetzt will ich meine Ziele smart formulieren oder was? Aber wie häufig erlebe ich es, dass entweder gar keine Ziele in der Schule gesetzt werden oder dass die Ziele einfach nicht funktionieren und nicht erfolgreich sind? Warum sind sie nicht erfolgreich? Ja, weil sie zum Beispiel nicht messbar sind oder weil sie zum Beispiel nicht konkret sind oder weil sie zum Beispiel einfach irgendwie gar nicht terminiert sind, ne? Also es ist doch einfach mal eine sinnvolle Sache. Deswegen, ja, jetzt habe ich mich mal hier so ein bisschen aufgeregt, muss mal kurz raus, ne? Aber da
sprichst du ja was an. Das kann ja uns genauso mit unserer Podcast-Folge jetzt auch so gelten. So nach Motto Yunus und Tobi, was labert ihr da eigentlich? Mhm. Was labert ihr da eigentlich? Aber es ist ja in der Tat so, Dinge, die im Grunde einfach klingen, heißt ja nicht, dass sie einfach in der Umsetzung sind.
Ja.
Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Punkte so anspreche, ne, mit den Zielen, was du sagst, ne, würde ja bei vielen schon was verändern, wenn sie sich überhaupt ein Ziel aufschreiben. So.
Ja.
Oder wenn mal wieder mehr drüber nachgedacht wird. Und wenn es nur für, ich finde, der Punkt, den Fortbildungen manchmal haben, ist ja auch nur so ein Peak von so 2 Monaten. So, und dann versucht man das in seinem eigenen Unterricht gleich umzusetzen. Und dann muss man eben gucken, hält man das noch? So.
Mhm.
Und und ich finde, wenn ich jetzt zum Beispiel sowas sagen würde, ich will die Motivation der Schüler erhöhen, dann erhöhe ich auch automatisch meine Motivation, ja. Ich könnte mal sagen, ja, es ist logisch, was erzählst du mir, aber
einfach mal machen.
Kann ich ja einfach mal machen.
Ja.
Ne? Also wenn ich jetzt ganz bewusst die versuche, die Schülerbeteiligung zu erhöhen, und das kann ich ja machen, indem ich A, wie du sagst, die Relevanz erhöhe, also so Lebensfeldbezug und so, was du gesagt hast, oder was ich häufig mache ist, ich lasse den Schülern die Wahl, was sie machen können.
Ah, der Punkt Autonomie, ne?
Ja.
Ja.
Ach ja, stimmt. Du hast ja schon das Fachvokabular dazu. Genau.
Ja, das hilft doch irgendwie auch ein bisschen, finde ich.
Genau. Und wenn ich das mache, wenn ich den Schülern die Wahl lasse, hier, man kannst entweder das machen oder dies machen oder das machen, dann ist, so habe ich die Erfahrung gemacht, die Schülerbeteiligung höher.
Mhm.
Und wenn ich ihnen dann noch Rückmeldung dazu gebe, dass sie auch selber das merken, dass sie im Grunde fitter sind und aktiver sind, dann sind die besser gelaunt, aktiver, motivierter in der nächsten Stunde, sind mehr dabei und ich bin dadurch logischerweise auch motivierter.
Ja.
Also mittelfristig hilft eine erhöhte Schülermotivation, die natürlich nicht immer leicht ist, wenn ich selber nicht motiviert bin, aber das sind ja so Punkte, so Punkte, die man versuchen kann zu erzeugen durch einzelne Mechanismen. Und dann merke ich, okay, nächste Woche läuft schon besser.
Mhm.
Nächste Woche läuft besser, dann läuft die übernächste auch besser. Und dann bin ich motivierter. Das wäre so ein Punkt, den ich momentan vor allem bei den mittelfristigen Anpassungen bei mir vorgenommen habe.
Mhm. Mhm.
Okay. Also ein höheres Maß an Autonomie der Schüler, also ein höheres Maß an Wahlmöglichkeiten. Und das muss ja nicht immer eine große Nummer sein mit Selbstlernen, bla bla, sondern Hier sind 3 Aufgaben.
Ja.
Ich will am Ende, dass alle 3 Aufgaben irgendwie zentral gesammelt werden. Das heißt, irgendwer muss jeweils einen dieser 3 Arbeitsaufträge machen. Aber bei 28 Schülern, die ich habe, wird schon irgendwer sowohl entweder Arbeitsauftrag 1, 2 oder 3 machen, dann habe ich dir alles gemacht und dann, das können ja auch Anforderungsbereiche
sein.
Aber
bin ich auch total der Fan von Wahlaufgaben, aber Vorsicht, so wie du es gerade sagst, bin ich dagegen. Oder ich habe dich noch nicht richtig verstanden. Weil ich finde, warum? Ja, weil du machst es bestimmt richtig, Yunus, bestimmt machst du es richtig. Nein, was heißt richtig oder falsch? Also doch, ich finde, es gibt dann richtig oder falsch, weil man muss sich ja immer überlegen, was ist mein Lernziel wirklich? Und wenn ich Wahlaufgaben mache, dann habe ich immer so wirklich lange darüber nachgedacht, wie mache ich das jetzt mit den Wahlaufgaben? Weil dieses, wie heißt es noch schnell, wenn Gruppen, da gibt es einen Begriff für, arbeitsteilig, genau. Wenn ich jetzt arbeitsteilige Gruppenarbeit mache, zum Beispiel, ne? So, oder Partnerarbeit oder sowas, dann habe ich ja das Problem, dass sich bestimmte Bereiche haben die Schüler dann besser abgedeckt und andere Bereiche nicht. Aber ich muss mir ja gut überlegen, es bringt mir ja nichts, wenn ich das zwar unterrichtet habe, aber das nicht alle Schüler irgendwie erarbeitet haben. Und deswegen würde ich zum Beispiel bei den Anforderungsbereichen keine Wahlaufgaben stellen. Und ich würde es auch nicht machen bei so grundlegenden Aufgaben. Aber was ich dann mache, ist, dass ich innerhalb des Anforderungsbereiches zum Beispiel methodisch dann überlege, okay, ihr sollt diesen Text erarbeiten, ihr sollt ihn zusammenfassen und ihr habt die Wahl, ob ihr das in einem Schaubild macht, ob ihr das in Stichpunkten macht oder ob ihr, keine Ahnung, ein Thesenpapier erarbeitet, so zum Beispiel, ne? Dann habe ich die Wahl der Methode, aber trotzdem erarbeiten alle den Text. Oder der Text ist mir nicht so wichtig, weil der Text zweitrangig ist, aber das Thema ist wichtig, also könnte ich Texte variieren und Texte zur Wahl stellen, ne? Das finde ich nur wichtig zu bedenken.
Ja, ich würde dir da, ja, ich habe es mitbekommen. Ja, ich würde dem zustimmen. Also das mit den Methoden, ne, dass sie sich aussuchen können, wie sie es umsetzen, das mache ich auch.
Ja.
Aber ich würde auch sogar die Anforderungsbereiche machen. Oder beziehungsweise ich mache auch bei den Anforderungsbereichen. Ich achte natürlich grob drauf, dass nicht der Schüler Max Mustermann immer nur Anforderungsbereich 1 macht.
Okay.
Und die Schülerin Maxima Mustermann immer Anforderungsbereich 3, sondern dass jeder mal alle Anforderungsbereiche mal genommen hat.
Ja.
Aber sonst würde ich schon sagen, hat ja der Schüler schon ein eigenes Gefühl, was er jetzt gerade gut kann oder besser kann. Und sie greifen nicht alle nur zu Anforderungsbereich 1. Mhm.
Ja, also ich meine,
oftmals haben sie Lust, was Meinungsstarkes zu machen, ja, und sind schnell bei Arbeitsanforderungsbereich 3 und können das eigentlich noch gar nicht so richtig.
Ja.
Also insofern da einfach für eine gewisse Varianz zu sorgen. Natürlich, oder hier und da steuern, ne? Manchmal sage ich auch sowas hier, ja, ich würde gerne, dass alles irgendwo verteilt ist. Und wenn jemand hin und her gerissen ist, sage ich, ja, kannst du vielleicht lieber das machen, dann ist das zwar keine volle Wahl, ne, aber schon eine halbe.
Ja, ja.
Ja.
Nee, bin ich auch, finde ich total super. Und Unterricht ist ja auch so komplex. Ich meine, du wirst das im Blick haben. Es ist jetzt natürlich anmaßend, wenn ich jetzt hier von der Ferne sage, pass da auf, Yunus oder sowas. Du wirst da schon aufpassen. Ich wollte es einfach nur anmerken, weil ich das selbst bei mir auch gemerkt habe, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, wenn man Wahlaufgaben hat oder arbeitsteilig arbeitet, dann wirklich das abzudecken. Weil man denkt dann ja immer, hat es ein Schüler gesagt und er arbeitet, dann haben es die anderen auch alle verstanden. Und ja, das stimmt natürlich absolut gar nicht, ne?
Ich finde viel schwieriger den Aspekt der Sicherung, ne? Also, dass man alle Ergebnisse zusammen sichert, ja, das ist, finde ich, bei Wahlaufgaben schwierig. Aber stimmt, das ist ja nochmal ein eigenes Fass, ne?
Ist fast eine eigene Folge, ne?
Deswegen, ja, also das wären so meine Punkte, wie ich mittelfristige Anpassungen, das ist aber sehr auf den Unterricht bezogen und auf die Struktur bezogen.
Also so aufschreiben, vornehme, sich Ziele setzen und dann irgendwie bei dir dann noch ganz speziell die Autonomie der Schüler stärken, indem du ihnen mehr Mitspracherecht in den, ja, Unterrichts vielleicht, also indem du ihnen einfach Wahlaufgaben zur Verfügung stellst, ne?
Ja, genau, aber du hast den dritten Punkt vergessen, nämlich ein Fehlerklima, was ich sagte mit den Schülern, den Schülern zugestehen, Fehler zu machen, muss ich mir auch zugestehen. Also das, was ich den Schülern billige, auch mir zu billigen.
Aber das sind jetzt deine persönlichen Ziele, oder?
Das sind meine aktuellen persönlichen
mittelfristigen
Ziele.
Um deine
Man
Motivation.
Kann da 3 Millionen andere Punkte nennen. Das sind meine.
Aber ich frage mich gerade, wie man da vielleicht ein allgemeines Gesetz draus formulieren könnte. Weil irgendwie...
Ja naja, gut, Ziele skalieren muss rein. Also es gibt ohne Ziele kein ohne Ziele zu irgendwie aufzuschreiben oder sich zu überlegen, was messbar ist und so. Ohne das
ja, eigentlich
nicht.
Denke ich jetzt ja gerade, ich meine das Mittelfristige, ja, ich habe gefragt, was ist mittelfristig, was wäre mittelfristig für mich? Es ist ja völlig
mittelfristig
klar.
Ist für mich dieses Halbjahr zum Beispiel.
Okay.
Dieses Halbjahr ist für mich mittelfristig.
Gut, da gibt es ja im Management auch richtig Jahre oder sowas, darum geht es uns ja jetzt gar nicht, was kurzfristig, mittelfristig und langfristig bedeutet, aber ich denke, eigentlich ist es doch ganz sinnvoll, oder? Also ich denke jetzt einfach mal laut, ich fange an, merke, ich bin irgendwie unmotiviert, dann bin ich so ehrlich und stelle das erstmal fest. Dann überlege ich mir, warum bin ich eigentlich unmotiviert, unterhalte mich vielleicht darüber, lass mich vielleicht mal darüber. Und dann bleibe ich da aber nicht stehen, ich lästere nicht nur, boah, so wie es vielfach doch gemacht wird leider, ne? Immer dieses Gemeckere, ne? Das Gemecker. Aber man kann auch mal was ändern, ne? Und dann überlege ich mir, wie kann ich jetzt was daran ändern? Und dann denke ich mir, was von meinem Tortenstück ist vielleicht, hat so eine gute Größe, dass ich jetzt da kurzfristig rangehen kann. Und dann identifiziere ich ja wahrscheinlich auch schon gleich Tortenstücke, die ich nicht kurzfristig ändern kann, sondern die ich mittelfristig angehen muss, ne? Und dann habe ich da schon einen mittelfristigen Aspekt, ne? Reingebracht in meine Motivation. Ich frage mich gerade, was das bei mir ist. Erzähl mal, ich denke mal ein bisschen drüber nach.
Ja, ich wollte zum Beispiel sagen, es gibt ja so Dinge, weil du sprichst ja jetzt ganz oft auch immer das Kollegium an. Das wäre bei mir zum Beispiel kein mittelfristiges oder kurzfristiges Ziel oder Faktor, sondern eher was Langfristiges, weil ich habe ja jetzt gerade keine Zeit, also in meinem Arbeitsrhythmus, mich noch großartig lange, außer mit dir, ewig mit vielen Kollegen zu unterhalten. Klar, natürlich mache ich das auch, aber ich meine jetzt so dieses wirklich Ausführliche. Das heißt, das ist bei mir in die Langfristigkeit geschoben. Mhm. Das wird aber bei anderen sicherlich, gerade wo man auch in Teams unterrichtet, eher bei den kurzfristigen oder mittelfristigen sein, ne? Mhm. Ja. Gerade in der IGS ist man ja viel im Team-Teaching oder so. Ich habe ja nur im Seminarfach Team-Teaching. Ansonsten, und das Klassenteam selbst ist immer, kann man auch ausbauen, den Austausch, aber das ist im Grunde genommen nicht zu vergleichen mit anderen Schulformen. Und aber wenn man das zum Beispiel angehen will, dann ist das für mich aber eher ein langfristiges Ding, weil ich jetzt kurzfristig dafür auch keine Zeit habe. Mhm. Und ich muss ja ein Ziel mir stecken, was erreichbar ist, schnell erreichbar ist. Ne? Und wenn ich jetzt sage, ich will jetzt in meiner Klasse den großen Austausch mit meinen ganzen Kollegen zu dem und dem Thema, ja, das ist doch unrealistisch.
Ja, also ja, gut, wenn du ein schnell erreichbares Ziel haben möchtest, ein kurzfristiges, dann.
Ja, das muss ja, das ist ja, dann hast du mir nicht richtig zugehört. Das ist ja die Theorie der kleinen Schritte, die ich am Anfang gesagt habe.
Ja, nein, ich meinte,
sichtbare Mini-Erfolge.
Ja. Was du gesagt hast, man braucht ein Ziel, was schnell erreichbar ist. Das braucht man ja nicht. Man muss sich nur überlegen, wann will ich es erreichen? Nein, Ziele musst du einfach nur terminieren. Du kannst auch ein Ziel haben, was ich in 50 Jahren erst erreiche.
Nein, du brauchst Zwischenschritte.
Ja, von mir aus. Aber die Zwischenschritte.
Das geht nicht anders.
Ja, aber die Zwischenschritte. Nein, man muss sich doch für alles Ziele setzen, Yunus. Du musst dir doch ein kurzfristiges, du kannst dir doch ein Ziel setzen. Guck mal, ich habe einen reden wir aneinander vorbei. Ich habe ein Tortenstück. Ja. Und da merke ich jetzt, ey, da habe ich jetzt gerade irgendwie ein Problem. Und dieses Tortenstück, das ist jetzt hier meine Motivation, die irgendwie an mir nagt und ein Problem ist. Brauche ich es nicht ausführen, haben alle verstanden. So, und jetzt ist das so klein, dieses Tortenstück, dass ich das direkt angehen kann.
Ja.
Ja, und das wäre dann ein kurzfristiges Ziel. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, mein Tortenstück ist jetzt der Stand im Kollegium oder das kollegiale Miteinander, ne? Die soziale Eingebundenheit im Kollegium. Das ist irgendwie für mich nicht zufriedenstellend und da muss ich irgendwie dran arbeiten. Und dafür habe ich ja jetzt aber gerade zur Zeit keine Zeit. Dann kann ich doch das auch langfristig formulieren, oder?
Ja, das habe ich ja gesagt.
Da haben wir aneinander vorbeigeredet.
Ja, also ist auch ein anderer Punkt, den wir ganz am Anfang des Talks hatten, ne? Also zum Beispiel die Arbeitszeiten und Erholungsphasen mit Sport und so. Ja. Das sind für mich Dinge, die auch nicht kurzfristig sind, sondern langfristig. Ich muss ja meine Arbeitszeiten irgendwie langfristig in den Griff kriegen, dass ich abends eben nicht mehr so gut arbeiten kann wie früher und so weiter und so fort. Das bringt mir dann aber auch nichts von der Motivation, wenn ich mir das jetzt sage, ja, ab nächste Woche arbeite ich nur noch bis um 5 und dann habe ich alles erledigt und danach nicht. Das ist ja unrealistisch. Ja, ne? Man wird ja nicht auf einmal ein neuer Mensch. Ja. Also muss ich mir das Ziel in die langfristigen Ziele schieben und sagen, okay, diese Work-Life Beziehungsgeflecht aus Arbeitszeiten, aus was hast du gesagt, Sport, wie auch immer, ne? Erholung, das will ich im nächsten halben bis dreiviertel Jahr angehen und ich mache mir da, ich schreibe mir auf oder ich mache mir Gedanken, was sind so sinnvolle Wege und dann kann ich das Stück für Stück bauen. Ja. Aber das wird nichts an meiner Motivation ändern, wenn ich jetzt am Montag wieder zur Arbeit will. Nichts. Weil ich das auch gar nicht schaffe. Ich schaffe jetzt dann vielleicht ja ein, zwei Tage dann wieder bis um 5 zu arbeiten oder so und dann nicht mehr. Und dann bricht es wieder ein und dann ist die Motivation wieder. Ne? Also ich muss mir Ziele stecken, die auch realisierbar sind und dann auch und auch durchhaltbar sind und nicht alles auf einmal. Ne? Und so, was du genannt hast, ne, kollegiale Situation, das ist ja klar, kann man das schnell in einzelnen Punkten, aber ich glaube eher, wenn ich das jetzt eher als systemischen Ansatz verstehe, ne, dass es eben nicht nur darum geht, wie gut verstehe ich mich mit meinem Kollegium, sondern dass man auch mal in der Schule zum Beispiel überlegen kann, gegenseitige Unterrichtsbesuche.
Oh, ne? Super Punkt. Ja,
das ist ein ganz richtig wichtiger gut. Punkt.
Ja.
Und es hat aber so gut wie gar keine Schule.
Habe ich neulich mal wieder geschnackt mit einem Kollegen drüber. Ja, ganz, ja, es war, das war vorgestern, genau. Weil, da haben wir uns daran erinnert, dass wir uns vor 10 Jahren, so lange ist das schon her, gegenseitig besucht haben im Unterricht. Das war richtig cool. Und dann haben wir so gesagt, Mensch, weißt du noch damals, da haben wir uns immer besucht im Unterricht. Und das war irgendwie toll, weil wir haben uns daran erinnert und uns bewusst geworden, dass das uns richtig nach vorne gebracht hatte.
Ja.
Positiv gesprochen, das war richtig gut. Ich kann mich heute noch daran erinnern, wie wir uns darüber ausgetauscht haben. Also ich meine, ich muss noch mal dazu sagen, es war nicht im REF, ne? Es war nach dem REF und es war freiwillig. Es war auch nicht von der Schulleitung vorgegeben, sondern wir haben uns halt einfach überlegt, hey, wir wollen mal ein bisschen vorankommen. Was hältst du davon? Lass uns doch mal gegenseitig hospitieren. Und dann haben wir geguckt, wo passt das? Und dann haben wir so ein paar Stunden haben wir das gemacht. Und traurig ist natürlich, dass wir es seitdem nicht wieder gemacht haben. Ne? Vor 10 Jahren habe ich gesagt, muss ich mal wieder machen, ey.
Ja, jetzt, wo du es gesagt hast. Aber es ist natürlich auch, da steckt ja auch ein systemischer Ansatz hinter. Ne? Normalerweise ist es ja Dienstzeit. Ne? Da geht ja dann die Diskussion los. Während des Unterrichtsalltages wird man freigestellt, wird es ein Minus gerechnet und so weiter und so fort. Und deswegen wird das ja so wenig gemacht an den Schulen. Und es gibt ein paar Vorzeigeschulen, die sich dafür wirklich die Zeit nehmen, weil sie wissen, dass da unheimlich viel Potenzial drin steckt. Aber gut, ne? Also das wäre jetzt zum Beispiel für mich so ein Langzeitfaktorsystem, wo ich sagen würde, das ist ja auch eine Form von Schutz und Lernquelle gleichzeitig, dass man sich da im Team besser austauschen kann und nicht nur außerhalb des Unterrichts, sondern eben den Unterricht auch wirklich beobachten und sehen kann, wie man interagiert. Und genau, weil den Austausch natürlich machen wir ja im Grunde die meisten irgendwie, ja, in einem bestimmten Maß. Jetzt nicht immer so super tief, ne, aber auch gleichzeitig merkt man ja auch, je mehr man mit einem anderen wirklich plant auch, wenn man jetzt sogar ans Team-Teaching herangehen würde, das kostet zum Beispiel wieder mehr Zeit, als wenn man es alleine macht, weil man sich ja eben absprechen muss. Klar. Na, das wäre für mich also dieses kollegiale System oder Netz oder wie auch immer man es nennt, wäre für mich zum Beispiel ein langfristiger Faktor.
Gut, alle wissen ja, dass wir beide auf dem Gymnasium sind. Ich glaube, da können wir uns von den Gesamtschulen ein bisschen was abgucken, ne? Also soweit ich weiß, ist das, also ich habe noch von keiner Gesamtschule gehört, wo das nicht so ist, dass die kollegial einfach viel stärker zusammen
arbeiten. Das sich ja schon in den einzelnen Lehrerzimmer zeigt. Ne? Also viele haben ja diese kleinen Jahrgangs-Lehrerzimmer auf den Fluren praktisch und haben nicht im zentralen Raum. Und dadurch wächst man auch pädagogisch, ne? Dass man nicht nur so, ja, wie geht's, was hast du gestern am Wochenende gemacht, sondern eben, dass man auch über die pädagogische Gemeinsamkeit da zusammen wächst.
Ja, dieser Austausch, der ist einfach total, der hat einfach einen riesen Faktor, um mal mit der Hattie-Terminologie zu sprechen, ne? So nochmal nachgucken hier, guck doch mal eben schnell nach, was für ein Faktor das ist, dieser kollegiale Austausch, ich finde das einfach großartig, ich habe das ja vorhin schon gesagt, ich will nochmal betonen, es ist wirklich so auch, wenn wir talken, es bringt einfach so viel, also ich merke dann wirklich, dass sich das in meinem Unterrichtsalltag widerspiegelt und auch in meiner Motivation, Dinge zu machen. Zum Beispiel haben wir darüber gesprochen, irgendwie, dass man vielleicht ab und zu mal wegschaut oder nicht wegschaut, wenn man irgendwelche, ich glaube, es war in der Folge mit der, war das in der letzten Folge? Mit der Verantwortung, die wir haben oder ob wir nicht eine Reparaturwerkstatt sind, so eine Gesellschaft. Auf jeden Fall ist mir das ein paar Mal dann eingefallen auch, ne, muss ich sagen. Habe ich dann so Situationen gehabt, habe ich gedacht, gucke ich jetzt weg oder gehe ich jetzt hin, ne?
Das hat mich dann gerne
motiviert, dann hinzugehen.
Ja, genau. Und uns würde es natürlich auch motivieren, wenn ihr alle mal fleißig schreibt,
ja,
wo vielleicht Gedankengänge des Lehrertalks euch in eurem Unterricht schon was haben denken lassen oder verändern lassen. Wenn wir nämlich schon die ganze Zeit über Motivation sprechen, das motiviert uns natürlich auch.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Also, Lehrertalk, 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 Lehrertalk.
info@lehrer-talk.de
Genau, zum Beispiel. Ja. Was wollte ich jetzt noch sagen? Wolltest du noch was sagen? Was wäre denn für dich ein langfristiges?
Ja, ich war ja immer noch bei den mittelfristigen Zielen noch hängen geblieben. Was ist für mich ein langfristiges Ziel? Für mich ist,
Oder nicht Ziel, sondern langfristige Veränderungsmöglichkeit des Motivationsmuskels. Oder überhaupt, was wär dir noch wichtig? Also wir haben ja schon über diese Work-Life-Geschichten gesprochen, haben ganz am Anfang und jetzt zwischendurch nochmal.
Ja, ja.
Was wäre dir noch wichtig?
Also mir ist eigentlich das Wichtigste, sind für mich die Dinge, die wir schon angesprochen haben. Will ich jetzt nicht alles wiederholen, Feedback ist für mich ganz wichtig. Das soziale Miteinander ist total wichtig. Da finde ich es sehr, 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 sehr wichtig. Das ist für mich persönlich ein Riesenpunkt. Und da schaue ich, dass ich immer dran arbeite. Ganz konkretes Beispiel. Selbst wenn ich müde bin und kaputt und vielleicht zur dritten Stunde habe oder sowas, dann raffe ich mich manchmal auf und sage, nee, komm, du fährst jetzt nicht kurz vor knapp zur Unterrichtsstunde, weil reicht ja, ne? Gehe ich in den Unterricht rein, fertig. Sondern du fährst halt eine halbe Stunde eher und setzt dich nochmal ins Lehrerzimmer und machst nochmal ein bisschen Smalltalk, ne? So.
Mhm.
Und das ist zum Beispiel was irgendwie ich wichtig finde. Das ist dann auch so ein kleiner Schritt, den ich gehe für mein langfristiges Ziel, ne? Eine gute Eingebundenheit zu haben im Kollegium, ne? Oder auch in den Pausen habe ich mir angewöhnt, wenn ich Pausenaufsicht habe oder sowas, wie viele Lehrer sehe ich, die da einfach in der Pausenaufsicht stehen und gucken. Also ich meine, ist ja richtig, die machen ja ihre Aufsicht, ist ja schön. Aber ich sag mal so, du kannst auch rumlaufen und einzelne Schüler mal ansprechen und mit denen reden.
Ja.
Ne? Das ist total wertvoll. Und das ist wirklich schön, das mache ich, das nehme ich mir dann auch immer vor und setze das dann manchmal um und dann sind die Pausenaufsichten plötzlich keine so eine langweilige Pflichtaufgabe, Übung mehr, sondern werden dann auch richtig interessant. Manchmal, ne? So.
Ja.
Und sowas finde ich ganz wichtig. Und was wir vielleicht noch nicht gesagt haben oder noch nicht so in diesem Maße ist Fortbildung, Weiterbildung, persönliche Weiterbildung auch. Dranbleiben. Was Neues immer lernen, das finde ich irgendwie so wissbegierig bleiben, das finde ich für mich persönlich irgendwie wichtig. Ich will dann auch immer, also ich finde es super, dass ich über die Jahre auch so wirklich mir sehr viel erarbeitet habe, was ich, wenn es schnell gehen muss, mal irgendwie so eine Konserve, ne, Konservenunterricht, so eine Konservenstunde, Kann ich aufmachen, plopp, und sie ist da. Ich finde es ganz wichtig, dass ich dann auch immer wieder was Neues ausprobiere, immer mal wieder einen neuen Text raussuche oder auch mal eine neue Methode. Jetzt zum Beispiel im KI-Zeitalter oder sowas, ne? Weiß nicht, sind wir noch im KI-Zeitalter oder schon weiter? Kommt schon das Quantenzeitalter, ne?
Aus der Diskussion bin ich raus, aber ich würde mit den Fortbildungen dir zustimmen.
Ja, auf jeden Fall.
Fällt mir aber sehr schwer. Also ich mache das natürlich. Also ne, dann sucht man sich ja seine eigene praxisnahe Gedanken daraus, was einem jetzt gerade wichtig ist, wenn man Klassenlehrer ist oder wenn man Fachlehrer ist oder wie auch immer. Oder Digitalisierung, bla. Ja, also
ja. Ich meine,
von Klassenmanagement über alles. Aber ich merke selber, dass ich doch Fortbildungs... es muss mich schon flashen, dass ich sage, dieser Aufwand, weil ich muss mich ja so wochenlang vorher, wenn es nicht diese digitalen Fortbildungen sind, ne? Also da nochmal, die Online-Plattformen haben natürlich den Vorteil, ich kann mir mal so am Nachmittag zu Hause das gönnen und die Hemmschwelle ist da deutlich geringer. Aber irgendwo hinzugehen, ist natürlich immer diese großen Fortbildungen, die hemmen mich ein bisschen.
Geht mir auch so. Ich mache auch sehr wenig solche Art von Fortbildung. Wenn ich da eine gute Fortbildung, die muss gut sein natürlich, ne? Die muss mir wirklich einen Mehrwert bringen. Wenn ich da eine gute Fortbildung habe, dann ist natürlich das Beste eigentlich an der Fortbildung auch, wenn sie nicht digital ist, sondern wenn du irgendwo hinfährst zum Beispiel, ne? Dann ist ja auch der kollegiale Austausch wieder, ne? Das Miteinander mit den anderen, die dort bei der Fortbildung ist, der Austausch, das ist natürlich total der Mehrwert. Ne? Das ist wirklich super. Und
genau,
das motiviert
dann muss mich der Fortbildungstext schon
flashen.
Ja,
richtig. Also das ist eigentlich gar nicht, das finde ich auch wichtig, das finde ich auch gut. Ich bin jetzt auch nächste Woche wieder auf eine Fortbildung, wo ich auch wieder dann neue Kollegen kennenlerne. Das ist total toll und sehr, sehr wertvoll. Es steigert die Motivation bei mir jedenfalls ungemein. Das ist aber gar nicht der Punkt, den ich eigentlich meinte, sondern ich meinte eigentlich eher so eigenverantwortlich sich selbst weiterbilden. Ne? Also einfach wissbegierig bleiben und nicht zu sagen, ja gut, unterrichte ich halt wieder, sondern sich eben zu fragen, hey, gibt's was Neues? Kann ich das nicht ausprobieren? Also zum Beispiel jetzt, KI. Da gibt es zig neue Module und Apps und alles, alle möglichen Plattformen, die versuchen ja gerade irgendwie, alle wollen irgendwie so dieses KI-Wettrennen gewinnen und es gibt unglaublich viele Lehrerplattformen auch, die mit KI, die KI anbieten, KI für Lehrer und so. Und dann gibt es auch Anschaffungen von der Schule, ne? Und da stell ich fest, also können wir vielleicht später nochmal drüber reden, wenn das ein bisschen ausgereifter ist, aber ich will jetzt schon mal sagen, dann gibt es Anschaffungen von der Schule und ich tausche mich aus mit meinen Kollegen und frage so nach, hey, machst du dies und machst du das und hast du das schon gemacht? Und ich stelle fest, ganz viele nutzen das gar nicht, ne? Ganz viele nutzen das gar nicht, obwohl wir Geld dafür bezahlen, ne? Also es gab zum Beispiel früher mal so ein Lernmodul, das wurde angeschafft vom Schulträger bei uns, in der Corona-Zeit, glaube ich, oder davor noch sogar. Und dann habe ich damit gearbeitet. Ich habe krampfhaft versucht, Leute zu finden, die da auch damit arbeiten, hatte aber niemand. Und das finde ich, also das, es mag jedem anders gehen, ne? Aber da muss man sich dann eben auch fragen, was für ein Typ ich bin. Aber du hast ja mich persönlich gefragt und ich für mich ist das ganz wichtig, dass ich sage, hey, ich bleib da dran, ich will das jetzt ausprobieren. Wir haben das jetzt finanziert bekommen vom Land oder so, ne? Und da kann ich jetzt kostenlos drauf zugreifen, sonst müsste ich da ein persönliches, teures Abo für abschließen. Und das habe ich jetzt finanziert bekommen, also mache ich das jetzt auch mal. Ich probiere das jetzt mal aus und ich versuche das in meinen Unterricht mit zu integrieren. Und das muss man ja auch nicht dann vollständig gleich machen, sondern man kann ja einfach auch sagen, ich habe zum Beispiel jetzt so eine neue Lernplattform ausprobiert, die wir jetzt auch finanziert bekommen haben. Da habe ich jetzt einfach gesagt, ich nehme mir jetzt eine Klasse, einen Kurs, den habe ich einmal in der Woche und mit denen mache ich das. Und mit allen anderen mache ich meinen alten Unterricht ganz normal weiter. Aber mit denen, mit diesem einen Kurs, versuche ich jetzt mit dieser Lernplattform zu arbeiten. Das finde ich super, motiviert mich sehr.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, diese Betonung, dieses eine und so, das muss man machen, damit auch das nicht immer so gleich so ein Riesending draus wird, sondern einfach mal ausprobieren, die eine Sache, die eine Klasse.
Ja.
Und dann ist man mehr dabei.
Ja.
Das führt mich ein bisschen zu meinem letzten Punkt, weil ich finde, wir sollten so langsam die Kurve kriegen.
Oh ja, heute wird es aber lang. Aber ich find's gut.
Sollen wir stoppen?
Nee, sag noch. Wir reden weiter. Man kann ja liebe also, Hörer, ihr könnt ja stoppen, ihr könnt ja vorspulen, ihr könnt ja sowieso. Heutzutage gibt's doch auch Kapitel und so. Als wir gestartet haben mit unserem Talk, gab's das alles noch nicht, ne? Heutzutage haben sie
ja aber den dann Text würden sie ja auch den. Dann würden sie ja jetzt den Umgang mit Misserfolgen verpassen.
Ja,
und den wollt ihr natürlich noch
richtig,
hören.
Ja, richtig.
Das sind ja natürlich die großen, großen, großen Weisheiten des Yunus. Auch da, ne? Das sind jetzt wieder kleine Brötchen, die ich backen möchte. Und das ist auch so wirklich, oh, da könnte man wieder sagen, oh, Yunus. Aber mir fällt immer auf, dass ich doch immer schnell am Abreißen bin von solchen Unterrichtsstunden. Und mit Abreißen meine ich so, oh, alles schlecht, verurteilen, war richtig doof, so. Mhm. Das war gar nicht so schlau, sondern doch ein bisschen mehr wieder reflektieren und zu überlegen, es nicht so lang zu machen, so dieses das war alles schlecht, sondern man überlegt sich eine konkrete Änderung. Ja, und nicht mehr. Ja, nicht so wie im Ref, wo man da
wo die ganze Stunde auseinandergenommen wird.
Wo alles völlig auseinandergenommen wird, sondern so eine konkrete Änderung. Ne? Und ihr merkt, wenn ihr jetzt den Talk ein bisschen durchgehört habt, mir ist wichtig, immer kleine Ziele zu stecken und genauso auch beim Reflektieren und Verändern. Ich muss nicht immer das Haus abreißen. Es reicht, wenn ich die Tür abbaue und eine andere einsetze.
Ja.
Ja, dann,
das Bild ist, manchmal muss man auch das Haus abreißen.
Dankeschön, Tobi. Danke. Ja, und der zweite Punkt ist Daten sammeln. Also, ich habe ja vorhin über, dass man sich so mal ein paar Dinge beobachtet, was man so macht, so, was so gut und was nicht so gut läuft. Und dass man einfach mal erstmal wieder notiert, ne? Was habe ich eigentlich für Beobachtungen? Ne? Was sind die Probleme, was sind die Ursachen?
Ja.
Und wo könnte man hingehen? Ja. So, ne? Und der dritte, und der ist das, was so ein bisschen auch bei dir jetzt gerade genannt war mit dem Digitalen. Ich würde es jetzt nennen Experimentierlust.
Experimentierlust?
Ja, also wir haben ja letzte Folge zum Beispiel mal solche Sachen mit der Schokolade und was weiß ich. Das ist ja
so
auch eine Form von...
Mal was ausprobieren, meinst du?
Einfach mal was ausprobieren. Ja. Oder du jetzt sagst, ja, wir haben das schon bezahlt bekommen, also mache ich das mal mit einer Klasse. Und eben eine Veränderung, und wieder nicht fünf, nicht in jeder Klasse, nicht in jeder Gruppe und so, sondern eine Experiment, eine Freudigkeit wieder zu gewinnen an einer Sache. Und die man aber auch in der Tat, da kommen wir wieder zurück, auch irgendwie messen kann hinterher und auch anpassen kann. Und dann habe ich natürlich hier und da auch mal Rückschläge, aber tendenziell eher Fortschritte. Mhm. Und wenn ich das dann alles gemacht habe oder bedacht habe, dann kann ich mir ja so einen Plan aufstellen. Aber wir wollen es jetzt auch nicht übertreiben mit Plänen und Aufschreiben und allem. Aber also bei Umgang mit
Prozente,
genau.
Pläne.
Ja, ich habe übrigens nicht Tortendiagramm, ja, ich habe nur Torte gesagt.
Also nur Torte, ja.
Ja, also Misserfolge würde ich sagen, einfach ja, reflektieren statt abreißen.
Achso,
und
das ist so ein Punkt,
Beobachtungen
ja.
aufschreiben und ja. Experimentierfreudig sein.
Aber was meinst du, ja, finde ich gut. Aber was meinst du nochmal genau mit Daten sammeln? Das habe ich noch nicht so richtig verstanden.
Ja, dass ich eben mal gucke, läuft eigentlich jede Stunde von mir schlecht, wo ich merke, ich habe mir keine Zeit für einen Einstieg genommen.
Ach so.
Oder läuft eigentlich jede Stunde schlecht, wo ich ein Bild verwendet habe? Mhm. Oder läuft jede Stunde schlecht, wo meine Texte keine Worterklärung haben? Oder,
ja.
Sowas.
Finde ich gut. Jetzt habe ich gerade zwei Gedanken gleichzeitig.
Das ist ja der Umgang mit Misserfolgen. Ne? Also es geht ja darum, wenn es nicht läuft.
Ja.
Dass man guckt, woran liegt es. Und nicht immer gleich, man stellt sich ja doch als Mensch doch, das Problem ist doch ja, dass wir ja verzahnt sind mit unserer Lehrerpersönlichkeit. Wir sind ja die Lehrperson.
Oh.
Das heißt, jede Kritik an meinem...
wir sind verzahnt mit der Lehrerpersönlichkeit. Mit unserem... Ja. Sehr schön.
Ja, das heißt, jeder Fehler, den ich in meinem Beruf mache, ist ja auch irgendwie eine Kritik an mir selbst.
Deswegen ist es ja auch so anspruchsvoll, die Lehrerprofession.
So, und deswegen muss man ein bisschen mit Bedacht mit Misserfolgen um. Ja, ey, genau das.
Sorry,
oh nein. Leid. Ja. Genau das eben nicht.
Ja.
Und damit man nicht immer die eigene Persönlichkeit mit abreißt, muss man eben mit Bedacht da am Seziertisch.
Ja, okay, finde ich gut. Finde ich gut. Also es bringt mich auf die Idee, zwei Gedanken hatte ich gesagt, da habe ich im Kopf. Also es bringt mich auf die Idee, Fokus. Fokus auch auf Erfolge. Ich kann auch sagen, also du hast zwar jetzt gerade über Misserfolge gesprochen, habe ich verstanden, weiß ich. Und aber häufig ist es auch so, dass ich dann feststelle, wenn ich jetzt merke, hey, ich habe eine Stunde und da die Schüler haben keine Lust gehabt. Die Schüler fanden meine Stunde doof. Die Schüler fanden das Thema doof. Die Schüler haben Quatsch gemacht. Die Schüler fanden mich doof. Die Schüler finden mein Unterricht doof, ich bin doof, oh, und so geht das so weiter, ne? Und wenn mich dann mal jemand fragt, hey Tobi, wer waren das so und wie viele? Und wenn ich dann mal mir bewusst mache, dass das vielleicht von 30 nur 2 Schüler waren, die irgendwie Quatsch gemacht haben und die irgendwie raushängen lassen haben, dass sie irgendwie kein Interesse haben und keinen Bock haben. Und vielleicht sitzen da ja so 5 Schüler, die irgendwie fleißig gearbeitet haben und ich habe es gar nicht gemerkt, weil die haben das still und heimlich für sich gemacht, sind nicht aufgefallen, haben aber fleißig und interessiert die Aufgaben bearbeitet. Ja? Und wenn ich mir das bewusst mache, dann merke ich, okay, ich kann mich auch darauf konzentrieren, was gut läuft. Ne? Und das hilft mir, gar nicht erst da reinzukommen, unmotiviert zu sein, wenn ich mich auf diejenigen konzentriere, die oder dasjenige konzentriere, was gut läuft, ne? Und aber um deinen Punkt jetzt nicht wegzureden, den du gebracht hast, wie man mit Misserfolgen umgeht, wenn ich das dann geschafft habe, dann kann ich erstmal tief durchatmen. Und dann kann ich mir auch diesen einen Aspekt jetzt heraussuchen oder diesen einen Schüler, der jetzt vielleicht irgendwie wenig Interesse für meine Schule und für meinen Unterricht und für mein Thema gezeigt hat. Und dann kann ich aber entspannter daran gehen und kann sagen, okay, warum konnte ich jetzt diesen einen Seestern, um die Metapher nochmal aufzugreifen, nicht erreichen? Wo war jetzt das Problem? Warum hat jetzt dieser Einstieg da nicht geklappt, so wie du es gesagt hast? Aber meine anderen Einstiege haben geklappt. Und bin ich jetzt ein schlechter Lehrer? Nee, bin ich nicht, weil viele Einstiege haben wunderbar geklappt und dieser eine hat jetzt nicht geklappt. Gut, gucke ich mir das jetzt mal genauer an und dann kann ich mir das mal vornehmen. Ne? So, in etwa? Gehst du da mit?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den hätte man vielleicht an den Anfang stellen müssen. Das ist natürlich auch erstmal eine aber das hat ja was mit dem Torten zu tun. Also, dass es erstmal eine Analyse geben muss und dass man die Dinge dann auch, ist das Tortenstück überhaupt zu groß? Mhm. Ne? In der Tat, also, wenn wir jetzt danach gingen, dass es, was weiß ich, 3, 4 unaufmerksame Schüler gibt in der Klasse, ja, dann braucht man ja gar nicht mehr die Tür aufzumachen.
Ja.
Also, weil es immer Schüler gibt, die vielleicht auch nur 2 Stunden geschlafen haben. Ja. Oder am Abend vorher eingehoben haben oder. Also das ist wichtig, ja, was du sagst.
Der andere Punkt, den ich noch bringen wollte, weil du Datensammeln gesagt hast. Ich habe hier nochmal meinen Ordner. Ich habe da, glaube ich, schon mal von erzählt.
Ja, ich habe mal, Entschuldigung, damit ich mal auch sage, warum ich da so ein bisschen komme. Es hat mich vielleicht doch ein bisschen geprägt. Wir hatten im Ref so ein Modul, das hieß Diagnostizieren, Fördern, Beurteilen oder so.
Ja.
Und durch diese Diagnose-Einheit ist mir aufgefallen, ja, dass man eben da doch viele Weichen stellen kann.
Indem man was macht?
Überhaupt erstmal die richtigen Daten sammelt, überlegt, was ist eigentlich.
Ach so, ja, richtig.
Ein Ist-Zustand genau notieren.
Ich glaube, das, was ich jetzt gerade eben erzählen wollte, hat mit deinem Datenanalysepunkt nichts zu tun, aber ich erzähle es trotzdem, weil es so schön ist und weil es mich auch motiviert. Ich habe meinen Ordner aus dem Regal gezogen. Ich habe davon schon mal erzählt. Der Ordner heißt Feedback. Genau. Und ich habe einfach Daten gesammelt, ne? Deswegen bin ich darauf gekommen, aber nicht solche, die du gerade, glaube ich, meintest, sondern ich habe einfach mir Feedback gesammelt. Und wenn ich das aufschlage, sehe ich hier gleich erstmal ein schönes Foto von einer ehemaligen Klasse und einen Brief von einem Schüler und hier einen Elternbrief tatsächlich von Eltern, die mir ein Feedback gegeben haben zu, ja, einfach nette, das ist ein Ordner, der wirklich nur Nettes auch enthält. Das andere habe ich immer entsorgt, einfach. Das schlechte Feedback. Das entsorge ich immer gleich. Und ich muss sagen, es ist wirklich, also ich habe den, damit ich ihn rausziehen kann und mir dann auch mal anschauen kann. Ne? Und ich mache das wirklich fast nie, dass ich den rausziehe. Aber schon allein das Wissen darum, dass es den Ordner gibt, motiviert mich. Ja, ist wirklich so. Also kleiner Tipp. Hast du auch so einen Ordner?
Das sind meine digitalen
Feedback-Analysen.
Ja. Und ja, ich überlege gerade, ob ich es sagen darf.
Ja, denk mal drüber nach.
Ich sag's mal, so kleine Geschenke, die man annehmen durfte, weil sie im Rahmen der Finanzen sind. So.
Ja, sowas habe ich auch.
Bilder.
Ja, ja, genau.
Ich habe jetzt hier zum Beispiel neben mir links.
Natürlich, also darfst du sagen. Habe ich mal nachgeguckt. Ist alles fein. Gibt's im.
Ja, ich habe auch mal. Ich bin für ein Geschenk sogar mal zu meinem Schulleiter gegangen und habe es mir genehmigen lassen.
Ach so.
Ja. Zigarre, weil ich oder mal was hoch. Nee, ich bin nicht Raucher. nee, es war in der Tat ein Basketball.
Ach so. Okay. Ja, gut.
Und da dachte ich mir, oh, da bin ich mir nicht sicher, ob ich die Summe annehmen sollte oder ob ich es der Schule zurückschenken soll. Aber der war halt auch schon mit Namen beschriftet und so. Dann habe ich den dort angemeldet und gesagt, ja,
super.
Sowas zum Beispiel. Die stehen bei mir rum oder Fotos von Schülern, Klassenfotos, die sie mir geschenkt haben. Ja. Aber ist natürlich jetzt auch nicht. Das ist wichtig, immer mal wieder, ne?
Ja, genau. Auf jeden Fall. Schön.
Ich würde sagen, das ist doch ein schöner Abschluss.
Ja, finde ich auch.
Die Erinnerung.
Ja, und so kann man dann auch irgendwie motiviert weitermachen, ne? Und auch motiviert in die Zukunft schauen, ne?
Ja, und gleichzeitig nicht immer denken, übrigens, ich bin der Einzige, der hier manchmal unmotiviert ist. Ne? Also ich denke, es ist in jedem Kollegium gleich. Sowohl bei Anfängern als auch bei alten Hasen.
Ja, genau. Ja, Jonas. Ja. Ich würde sagen, in diesem Sinne reiten wir weiter.
Auf nach Utopia.
Motiviert nach Utopia. Auf nach Utopia. Also, haben wir's, ne?
Ja.
Mach's gut.
Ciao.
Lehrer Talk.